Galater 5 und die Verse 1 bis 6 dienen uns heute als Predigttext. Ich möchte ganz kurz noch einmal erwähnen, dass der Galaterbrief, wir studieren diesen Galaterbrief ja schon seit etlicher Zeit, er ist sehr schön in drei Teile eingeteilt, oder man kann ihn in drei Teile einteilen. Das ist einmal Kapitel 1 und 2, das ist der persönliche Abschnitt des Briefes. Kapitel 3 und 4, das ist der Lehrabschnitt des Briefes, und mit diesem Lehrabschnitt sind wir letzten Sonntag fertig geworden, und heute gehen wir in den dritten größeren Abschnitt des Briefes, Kapitel 5 und 6, und hier geht es um den praktischen Abschnitt des Briefes. Das heißt, wir als Leser, wir haben also diese Wahrheit gehört im Zusammenhang der Gnade und auch im Zusammenhang der Gesetzlichkeit. So, was bedeutet das nun praktisch für uns? Ja, was ist die Anwendung für unser Leben? Und wir werden heute damit anfangen, genau dieser Frage nachzugehen. Bevor ich mit uns den Text lese, will ich uns auf etwas aufmerksam machen. Achtet bitte darauf beim Lesen des Textes, wenn ihr mitliest, und ich werde eine besondere Betonung machen, dass in diesem Text eigentlich zwei Gruppen, die in der Gemeinde sind, angesprochen werden. Ja? Und wenn ihr das unterstreichen wollt, ihr könnt das gerne machen, um einfach deutlich zu machen, was wird zu der ersten Gruppe gesagt, was wird zu der nächsten oder zweiten Gruppe gesagt. Ja? So, lasst uns gemeinsam lesen, Kapitel 5. Ab Vers 1. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, so es wird sich wieder ein bisschen anders anhören, als wie ihr das vielleicht in der Luther habt oder in der Elberfelder, aber vom Verständnis her ist es doch einfacher, diese Übersetzung zu lesen. So, wir lesen zunächst einmal diese Herausforderung. Zur Freiheit hat Christus uns berufen. Und hier sind diese beiden Gruppen gemeint. Ja, die eine Gruppe, zu der sich der Apostel Paulus zählt, und die andere Gruppe, zu der er sich nicht zählt, und das ist die Gruppe der Legalisten. So, zur Freiheit hat Christus uns, er schließt sich mit ein, befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch, also es ist immer noch diese erste Gruppe, nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Und schaut einmal Vers 2, was gesagt wird. Lasst es euch, zweite Gruppe, ja, zu der sich Paulus nicht zählt, von mir Paulus gesagt sein. So, lasst es euch von mir Paulus gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch wieder das, was Christus getan hat, nichts nutzen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit dem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Und dann sagt er, wenn ihr, so wieder diese zweite Gruppe, versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. So, das sind sehr, sehr harte Worte. Und dann Vers 5 sagt er wieder, wir, das heißt, er zählt sich zu der ersten Gruppe, Gruppe 1. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält, und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt das keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Wir wollen uns verneigen zum Gebet. Himmlischer Vater, auch heute ist es unser Wunsch und unsere Bitte, dass du uns selbst dein Wort aufschließt. Und das bitten wir im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus. Amen. So, der letzte Abschnitt des Textes, den ich gelesen habe, oder eigentlich die letzte Aussage, Diese Aussage habe ich dann auch zu dem Predigtthema der Betrachtung gemacht. Es steht, ich habe das folgendermaßen überschrieben, das, was wirklich zählt. Es ist ja so, dass wir manchmal doch diese Frage oder dass der Mensch manchmal diese Frage sich stellt, was ist wirklich wichtig? Was zählt wirklich? Und das Wort Gottes sagt ganz klar, das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Vor etlichen Wochen bin ich mit einem Mann zusammengekommen und der hat eine schwere Herzoperation letztes Jahr gehabt. Open Heart Surgery, wie man im Englischen sagt. Und als ich mit ihm gesprochen habe, er kommt nicht aus dieser Gemeinde, er glaubt an Gott, aber ich glaube nicht, ich bin überzeugt, er hat sein Leben Jesus Christus in dieser Weise, wie wir das getan haben, noch nicht anvertraut. So, und wir haben dann auch über diese Dinge gesprochen und er hat mir gesagt, das ist interessant, dass gerade wenn man so mit seiner Sterblichkeit konfrontiert wird, ich meine eine Herzoperation, das ist keine Kleinigkeit, das ist schon eine schwere Angelegenheit, ja. Er sagt gerade, und ihm ging es auch nicht gut, vor der Operation und nach der Operation war er auch sehr schwach, er ist immer noch sehr schwach, ist sich immer noch am Erholen. Er sagt, da fängt man an, doch diese Fragen sich zu stellen, was zählt? Was zählt? So, der hat das weit in der Welt gebracht, er ist ein Professor an der Uni, ja, unterrichtet Mathematik, er hat eine nette Familie und die leben in einem sehr schönen Haus. Weiß nicht, ob die Schulden haben, so weit sind wir noch nicht gekommen, dass er mir das anvertraut. Aber man sieht schon, ja, er hat es weit gebracht. Aber plötzlich sagt er, ja, da habe ich mir auch diese Frage gestellt, was zählt? Und dann haben wir dann angefangen, über diese wichtigen Dinge zu sprechen, was denn wirklich zählt. Natürlich, Familie ist wichtig, aber ist das das Wichtigste? Ja? Und so konnte ich ihm auch natürlich auf Jesus Christus hinweisen. Was sagt das Wort Gottes, was zählt? Das ist sowieso das Wichtige. Die Menschen kommen mit allerhand Antworten, wie ich auch, ja, aber das wirklich Entscheidende ist doch, was Gottes Wort sagt, was wichtig ist. Und da müssen wir als Menschen doch hinhören. Und das Wort Gottes erklärt uns das sehr klar, gerade auch im Hintergrund dieser beiden Gruppen, die hier erwähnt werden, die in der Gemeinde tatsächlich auch waren, ja, was denn wirklich wichtig ist. Und übrigens diese zwei Gruppen, mindestens diese zwei Gruppen, finden wir in jeder Gemeinde auch heute. So, es ist nicht ein Thema, das nur die Galater damals beschäftigt hat, sondern es ist ein Thema, das uns heute auch beschäftigt. Und wenn wir uns wirklich hinterfragen, dann sehen wir, dass es auch zu uns spricht. Ich weiß, ich bin auch in manchen sehr legalistisch, gesetzlich, habe auch meine Regeln. Ich denke, naja, das gehört sich aber nicht, wenn man zur Gemeinde geht. So, es spricht auch mich an. Und lass mich das noch einmal unterstreichen. Ihr habt das gehört, aber ich möchte es noch einmal unterstreichen. Schaut mal, der Apostel Paulus spricht hier nicht zu Weltmenschen und Christen. Er spricht zu Christen, die in der Gemeinde sind. Das müssen wir uns einmal vor Augen halten. Ja? Die einen, ich habe sie Gnadenchristen genannt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Bezeichnung ist, aber die Christen, das sind die Menschen, die Christen, die verstanden haben, dass alles in ihrem Leben reine Gnade Gottes, das Heil sowieso, die Heiligung ist Gnade, dass sie in die Ewigkeit eingehen, das wird Gnade sein. Und die anderen Gruppen habe ich dann die Legalisten genannt, oder man kann sie Legalisten nennen, die denken, naja, Jesus ist schon wichtig. Wenn man sein Leben Jesus Christus anvertraut, dann wird man gerettet. Aber wenn man Gott gefallen will, in der Heiligung leben will, dann musst du die Gesetze halten. Und vielleicht auch manche Regeln. Und das Interessante in unserem Text ist es, dass der Apostel Paulus jeweils drei Verse gebraucht, um diese Gruppen zu beschreiben. Ja, Verse 1, 5 und 6, das sind die Verse, die die erste Gruppe beschreiben. Und die Verse 2 bis 4 beschreiben die zweite Gruppe. Und nicht nur, dass wir diese beiden Gruppen erkennen in der Gemeinde, die der Apostel Paulus hier so ganz offentlich das auch sagt, dass diese beiden Gruppen in der Gemeinde sind. Diese beiden Gruppen haben doch eigentlich dasselbe Ziel. Ja? Sie wollen die Gerechtigkeit haben, die vor Gott gilt. Und deshalb denke ich, dass hier von wirklich eigentlich wiedergeborenen Christen die Rede ist, sie wollen Gott gefallen. Beide Gruppen wollen Gott gefallen. Ein Weltmensch interessiert das doch gar nicht. Verstehen wir das? Der denkt, Gott gefallen, warum sollte ich das tun? Aber hier sind Menschen, auch die Legalisten, die so in der Gesetzlichkeit oder zurück zur Gesetzlichkeit gehen wollen. Warum wollen die das denn machen? Sie wollen Gott gefallen. So, das Ziel ist gut, aber die Methode, wie man das macht, das ist verkehrt. So, diese beiden Gruppen haben also ein unterschiedliches Verständnis darüber, wie man Gott gefällt. Ja? Die Wiedergeburt, keine Frage, Jesus allein. Aber nachher das Leben, die Heiligung, ja, da sagt die eine Gruppe, auch das ist Gnade Gottes. Und ich werde das gleich erklären. Und die anderen sagen, ja, aber die Heiligung, dazu gehört auch das Halten des Gesetzes. So zwei verschiedene Verständnisse, Heilsverständnisse, wie man schlussendlich doch Gott gefallen kann. So, hier werden also auch diese zwei verschiedene Heilsverständnisse von dem Apostel Paulus angesprochen. Wie gesagt, die eine Gruppe 100% Gnade, alles ist Gnade, und die andere sagt, ja, Gnade schon, aber das Leben der Heiligung, das verbinden sie mit dem Halten des Gesetzes. Ich suche immer nach Beispielen, ja, oder Illustrationen, um sich das einmal vor die Augen zu malen, zu stellen, was wirklich hier im Wort gesagt wird. Manchmal fehle ich, die richtigen Beispiele zu finden, Illustrationen, aber manchmal sind die Illustrationen auch sehr, sehr gut, um einfach diese Dinge, die wir aus dem Wort lesen und die manchmal so ein bisschen fast unverständlich sind für manche oder ja, ein bisschen zu viel sind, weil da viele Worte gebraucht werden, um das einmal auf Nenner zu bringen. Worum geht es hier eigentlich? Und als ich letzte Woche darüber nachgedacht habe, habe ich in meiner stillen Zeit ein Ereignis gelesen, das ihr alle sehr gut kennt. Und ich dachte mir, das ist mir noch nie bewusst geworden, als ich das gelesen habe. Und das war in Johannes 5. Von dem kranken Mann am Teich Bethesda. Erinnert ihr euch? 38 Jahre ist der Mann krank. Ihr Lieben, 38 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Und er liegt dort am Teich in Bethesda. Und ihr kennt die Geschichte, wenn der Engel runterkam und das Wasser bewegt wurde, der Erste, der reinkam, der wurde geheilt. Und er konnte nicht, warum? Ich nehme an, weil er gelähmt war. Und er sagt, ich habe niemanden, der mir hilft. Das war das Problem. Er hatte keinen Menschen dort. Der war nicht nur krank, er war alleine. Er hat immer die Hoffnung gehabt, vielleicht schaffe ich es doch. So, und hier kommt Jesus. Und er fragt ihn, willst du gesund werden? Was für eine Frage. Ja, nach 38 Jahren. Und der Mann, natürlich. So, was macht Jesus? Er sagt ein Wort, sagt, steh auf. Geh, nimm dein Bett und geh. Wer kann das machen? Nur Gott kann das machen. Und tatsächlich, der Mann, der 38 Jahre krank war, der steht auf, er nimmt sein Bett und geht. Ihr Lieben, wenn man 38 Jahre gelegen hat, dann sind die Muskeln, du kannst nicht alleine laufen, geschweige denn ein Bett tragen oder was immer. Du brauchst Hilfe. So, wir erleben zwei Wunder. Im Grunde genommen, das Wunder, er wird geheilt von der Krankheit, und das andere Wunder, er kann laufen. Von jetzt auf gleich. So, was passiert? Ihr kennt das auch. Der Mann geht fröhlich, wohin auch immer, es wird eigentlich nicht gesagt, aber ich kann mir vorstellen, zum Tempel, ich weiß es nicht. Dann begegnen ihm die Pharisäer. So, und was ist ihre Frage? Erinnert ihr euch? Warum trägst du das Bett am Sabbat? Warum tust du etwas, was am Sabbat verboten ist? Der Mann erklärt ihn, ist geheilt worden, da, 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 da. So, anstatt sich zu freuen und zu sagen, gepriesen sei Gott, das ist ein Wunder, sind die erbost. Hier wird das Gesetz nicht gehalten, so wertig geheilt. Sie wollten Jesus an den Kragen gehen. Stellt euch vor, und ich dachte mir, das ist genau, na nicht genau, aber vielleicht ein bisschen ein Hinweis darauf, wie die Legalisten denken und fühlen. Anstatt in dieser Freude, an dieser Freude mitzumachen, ja, dass jemand gerettet worden ist, aus den Drogen oder was immer, kommen sie und sagen, ja, aber diese und diese, diese Regeln musst du dann auch noch halten, ja, damit du wirklich gerettet bist. So, vielleicht ist das, diese Einstellung der Pharisäer, so ein kleines Spiegelbild auf das diese Legalisten, die es auch in der Gemeinde gibt und die dann auch mit dem Maßstab kommen oder mit dem Zollstock kommen und sagen, oh, dein Rock ist zu kurz oder zu lang oder was immer. Ja. Und ja, aber das ist, wozu uns Jesus eigentlich befreit hat, zu dieser Freiheit der Kinder Gottes. Was das bedeutet, das habe ich schon erwähnt, als ich sagte, dass wir frei sind zu tun, das, was Gott von uns will. Und ich werde das gleich auch erklären. So, wir sehen also zwei Gruppen in der Gemeinde, in den Gemeinden in Galatien. Wir erkennen diese Gruppen auch in unseren Gemeinden. Diese beiden Gruppen haben dasselbe Ziel. Diese Menschen haben dasselbe Ziel, sie wollen Gott gefallen, aber sie haben ein verschiedenes Verständnis dazu, wie das geschieht, ganz praktisch. Ja? Und der Text spricht erstens von der Freiheit, zu der die Kinder Gottes berufen werden. Und wir wollen uns das einmal vergegenwärtigen. Das ist das, wozu Jesus Christus uns tatsächlich auch befreit hat. Ja? Zu der Freiheit der Kinder Gottes. Und auf der anderen Seite, das ist ganz klar, das ist der Hinweis des Wortes Gottes. Und jetzt müssen wir erklären, was diese Freiheit bedeutet, das werden wir noch. Und auf der anderen Seite spricht der Text von dem Joch der Sklaverei. Das hört sich schon nicht gut an, weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber ihr wisst alle, was ein Joch ist, oder? So, die junge Generation weiß das vielleicht nicht, aber wir wissen, Joch ist, naja, das, was die Tiere damals gehabt haben, man hat es ihnen drauf gemacht und dann haben sie irgendwas gezogen. Sie waren also unter dem Joch, sagt man, ja, und das war nichts Angenehmes oder kein gutes Bild als Verständnis dafür, wie man leben soll. Unter dem Joch der Sklaverei zu sein, ist nicht gut. Wo bin ich jetzt? Ich denke, ich habe meinen Faden verloren, ihr Lieben. Das passiert auch manchmal, aber nicht so oft, aber manchmal passiert das. So, auf jeden Fall wird hier was angesprochen. Welche Auswirkung hat denn nun das, was wir erlebt haben auf unser Leben? Wie können wir tatsächlich Gott gefallen? Und ich will das einmal ansprechen, wie das Wort Gottes diese Menschen beschreibt, die meinen, dass sie Gott gefallen können dadurch, dass sie das Gesetz halten, dadurch, dass sie manche Regeln sich selber aufstellen und den anderen. Schaut einmal, was das Wort Gottes sagt. Das bin nicht ich. Und ich kann euch sagen, ich habe mich erschrocken, als ich das gelesen habe, wie das Wort diese Menschen beschreibt, die in der Gemeinde sind. So, Vers 1, sie sind unter dem Joch der Sklaverei. Das habe ich schon gesagt. Ja, Joch der Sklaverei, das hört sich gar nicht gut an und ist auch nichts Gutes. Sondern das heißt, man ist gebunden. Man ist nicht frei. Joch der Sklaverei, das ist kein schönes Bild für einen Menschen, der eben versucht, durch das Gesetz Gott zu gefallen. Das Zweite ist, schaut mal Vers 2, es wird gesagt, solchen nutzt Christus nichts. Ach du meine Güte, was bedeutet das denn? Auch das ist nicht gut, so etwas zu hören. Ihm bedeutet Christus nichts. Nichts. Ja. Aber wir gehen weiter. Schaut einmal Vers 3. Es wird gesagt, sie sind schuldig, das ganze Gesetz zu halten. Und das ist ein Punkt, der oft unterlassen wird. Ich habe einen Freund gehabt. Ich denke, ich habe von ihm schon einmal erzählt. Und von jetzt auf gleich hat er gesagt, jetzt bin ich ein Proselyt, ein Jude. Ja, und dann hat er auch diese Klamotten getragen, die die Juden tragen, so ein langes Hemd mit Quasten, kennt ihr das? Ja, und dann hat er auch ein Käppi angehabt. So, er wollte unbedingt jetzt ein Jude sein und dann auch die Gesetze richtig halten. Naja, die Frage kam dann, hast du dich dann auch beschneiden lassen? Ja? Aber das wollte er dann nicht hören. Aber das ist der Hinweis. Wenn wir mit einem Gesetz anfangen, das heißt, du musst die anderen auch halten. Das ist das Prinzip des Alten Testaments. Du kannst dir nicht heraussuchen, oh, das halte ich mal und das halte ich nicht, das kann ich heute so nicht sehen und so weiter. Das Ganze, das ist, was der Apostel Paulus sagt, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes. Willst du eins halten, musst du alle halten. Weiter, schaut einmal Vers 4. Und das ist etwas, was mich doch erschüttert hat, weil das etwas sehr Ernstes ist. Einfach deshalb, weil ich denke, mir nie richtig Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe gedacht, naja, diese Geschwister, die sind halt ein bisschen gesetzlich, aber so what? Ja, es ist doch nicht so schlimm. Aber wenn wir das Wort wirklich ernst nehmen, es ist doch etwas sehr Ernstes. Vers 4, es wird gesagt, sie haben Christus verloren. Na, ihr Lieben, ich weiß nicht, was bei euch in der Übersetzung steht. In manchen steht geschrieben, sie sind losgetrennt von Christus. In manchen steht, gelöst von Christus. Wie hört sich das für euch an? Sagt mir nichts. Ja? Auf jeden Fall hört sich das nicht gut an. Und dann die nächste Beschreibung finden wir, Vers 5 ist auch eigentlich sehr, sehr erschreckend. Sie sind aus der Gnade gefallen. Na meine Güte, was bedeutet das denn? Und ihr Lieben, es gibt verschiedene Interpretationen, gerade auch zu dieser Beschreibung dieser Legalisten in der Gemeinde. Das will ich dazu sagen. Manche sagen tatsächlich, dass Menschen das Heil verlieren können. Und die sprechen auch hier von diesen Versen und sagen, ja, schaut einmal, gelöst von Christus. Ist doch ganz klar, aus der Gnade gefallen, ist doch klar. Die haben das Heil verloren. Ich denke nicht, dass es dem so ist, aber ich will mich darauf gar nicht einlassen, weil das ein Thema ist, das die Lehrer, Bibellehrer diskutieren, ausdiskutieren können. Ich denke, dass hier es nicht um den Verlust des Heils geht, weil ich die Richtung dieser Menschen sehe, sie wollen Gott gefallen. Das heißt, sie haben die richtige Grundlage, aber der Weg zum Ziel, der ist nicht richtig. Und das bedeutet nicht, dass sie aus dem Heil gefallen sind, sondern dass sie diese Gnade verpassen, die Jesus ihnen geben will, richtig als Kinder Gottes in dieser Welt zu leben. Und das ist auch unangenehm. Aber das ist mein persönliches Verständnis. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber so interpretiere ich das. Ja? Denn schaut einmal, und hier wird ja auch von dem Heiligen Geist gesprochen, der notwendig ist in unserem Leben. Wie können wir denn in der Freiheit der Kinder Gottes wirklich leben? Wie können wir Gott gefallen als Menschen lebend in diesem Sumpf? Nur aufgrund der Kraft, die Gott uns selbst gibt, in dem Heiligen Geist. Ich denke, das hat mir der Herr auch gegeben. Als ich darüber nachgedacht habe, dann ist mir in den Sinn gekommen, die Geschichte, als Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Erinnert ihr euch? Wann fing er an zu sinken? Als seine Blicke von Jesus weggingen auf das, was um ihn herum geschieht, fing er an zu sinken. Und ich denke, wir als Christen sind genauso Menschen Gottes, die unterwegs sind auf dem Wasser. Die Welt gehört uns nicht, wir gehören nicht zu der Welt. Vielleicht ist das bessere Bild, wir sind unterwegs auf dem Sumpf. Ja? Und sobald unsere Augen von Jesus weichen, wird was passieren? Wir werden untergehen. Das ist genau der Hinweis. Das ist genau der Hinweis, ja? Wie wir leben sollen. Selbst wenn wir es vorhaben, wir wollen ja mit aller Macht und Kraft alle Gesetze einhalten. Unser Blick geht von Jesus weg auf das Halten, was wir meinen, das richtig ist. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Wir werden untergehen. Ja. Auch eine Illustration, ein Bild dafür, wie wir als Kinder Gottes in dieser Welt leben. Immer unseren Blick auf Jesus Christus zu haben. Ja, dazu gibt uns Gott nicht nur die Freiheit, sondern auch die Kraft, genau das zu tun, uns immer wieder zu korrigieren an dem Vorbild unseres Heilandes Jesus Christus. Ja. Und ihr Lieben, ja, wie gesagt, die Dinge, die hier erwähnt werden, also die haben mich doch ein bisschen wachgerüttelt, Und ich habe mir überlegt und gesagt, Mensch, das ist eigentlich nicht eine Kleinigkeit, sondern ich möchte für diese Geschwister doch beten, dass sie erkennen, in welch einer gewaltigen Freiheit sie leben und dass sie diese Dinge nicht unbedingt brauchen. Ja, die Regeln haben ihren Platz in der Gemeinde, das sehe ich auch. Aber die Heiligung, wenn wir Gott wirklich gefallen wollen, das geschieht aus Gnade. Und die Sache ist die, das ist, was der Apostel Paulus hier dieser Gruppe sagt. Ihr Lieben, wollt ihr denn wirklich im Joch der Sklaverei verbleiben oder zu diesem Joch zurückgehen? Wollt ihr wirklich das ganze Gesetz halten, neben euren eigenen Regeln, wenn ihr denkt, dass es absolut notwendig ist, um im Heil zu bleiben? Wollt ihr von Jesus gelöstes Leben haben? Das ist genau, was er schreibt hier. Und das hört sich nicht gut an. Nein, das will ich nicht. Ich will kein von Jesus gelöstes Leben führen. Und die Galater sollten genau dieselbe Antwort haben. Nein, das wollen wir nicht. Wollt ihr denn aus der Gnade Gottes fallen, fragt der Apostel Paulus die Galater. Natürlich nicht. Und wir wissen auch aus dem Neuen Testament, dass die Bibel uns warnt, den Heiligen Geist zu betrüben. So, es ist möglich, den Heiligen Geist zu betrüben. Und das ist nicht gut. So, wir verstehen das, oder wir sollten es verstehen. Unser Glaubensleben, unser Gehören zu Jesus Christus ist von Anfang bis Ende 100% Gnade. Wenn wir in den Himmel kommen, lass mich das mal so sagen, in den Himmel kommen und Jesus begegnen, kommen in die Ewigkeit in den Himmel nicht deshalb, weil wir etwas richtig gemacht haben, sondern weil Jesus alles richtig gemacht hat. Und das ist eine ganz andere Perspektive, ja, die uns auch ermutigen soll, unsere Augen immer wieder auf Jesus zu haben. Und wir kennen das alle. Ich betone das immer und immer wieder. Am Kreuz auf Golgatha sagte Jesus, alles ist vollbracht. Da ist nichts, was wir noch hinzubringen können und sagen, oh, das fehlt noch. Das muss noch gemacht werden, damit wir wirklich erlöst werden. So, wir müssen 100% Jesus vertrauen. Und dann wird uns ja auch gesagt, was wirklich zählt in Vers 5, das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch die tatkräftige Liebe als echt erweist. Das hört sich gut an. Ja, aber was bedeutet das oder wie funktioniert das? Und ihr Lieben, ich habe das auch erwähnt, das funktioniert nur in der uns von Gott selbst gegebenen Kraft des Heiligen Geistes. Weil der Heilige Geist in uns lebt, haben wir die Kraft, so zu leben, im Glauben und die tatkräftige Liebe auch zu haben zu anderen Menschen. Ich will nur ein Beispiel gebrauchen, ich könnte viele gebrauchen. Schaut einmal, wie können wir wirklich Menschen vergeben, die uns verletzt haben, die uns enttäuscht haben? Wie können wir, uns betrifft das nicht, aber manche Christen, wie können manche Christen sogar den Mördern ihrer Kinder vergeben? Aus ihrer eigenen Kraft? Das glaube ich nicht. Aber sie können es, wenn der Heilige Geist in ihnen lebt. Und das Vergeben, Jesus fordert uns auf zum Vergeben, oder? Er sagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch auch nicht vergeben werden. So, wie können wir als Menschen vergeben, wenn uns dieses himmelschreiende Unrecht geschehen ist? Nur aufgrund dessen, weil der Heilige Geist in uns, nur aufgrund dessen, weil Gott uns diese Kraft dann auch gibt. So, was zählt? Was zählt? Das ist die Frage, über die wir heute dann auch nachgedacht haben. Und hier ist die Antwort. Ja, ich bringe das alles zusammen, was wir bis jetzt gehört haben, was ich weitergeben wollte an diesem Morgen. Das ist die Antwort. Das, was zählt, ist die Wiedergeburt. Und die neue Natur, die nur Gott gibt, die Gott selbst gibt in seiner Gnade und selbst auch erhält. Ja? Und selbst der Gehorsam in unserem Leben als Christen ist Gnade Gottes. Und deshalb, ihr Lieben, ist Jesus uns alles. Jesus ist uns alles. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.